Ja, ich glaube, das Wichtigste ist eben frühzeitig reagieren, Liquidität im Blick haben und dann lieber zu früh ins Verfahren als zu spät.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, die Insolvenz. Stigma oder Chance? Die besten Tipps von Insolvenzfachanwalt Dr. Rainer Eckert. Und hier ist euer Host und fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Herzlich willkommen beim fürgründer.de Podcast. 2023 war das Jahr der Startup-Insolvenzen. Und auch 2024 verzeichnete bisher mehr Insolvenzen als das Jahr zuvor. Prominente Beispiele wie Galeria Kaufhof und selbst das KaDeWe in Berlin finden sich in der Presse. Doch, eine Insolvenz muss nicht das Ende des eigenen Unternehmens sein. Was zu beachten ist und wie es gelingen kann, aus der Insolvenz heraus wieder den unternehmerischen Erfolgspfad zu beschreiten, das frage ich Dr. Rainer Eckert von der Rechtsanwaltskanzlei Eckert Law. Er ist unter anderem Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht. Hallo, Herr Dr. Eckert.
Ja, schönen guten Tag. Schön, dass ich bei Ihnen sein kann.
Die Insolvenz ist sicherlich etwas, was kein Unternehmer gerne vielleicht bespricht oder hört oder sich auch nur vorstellt. Vielleicht können Sie einfach zum Start so aus Ihrer Praxis berichten, wie gehen Unternehmer, Unternehmerinnen mit diesem Thema um? Was sollte man sich da bewusst machen einfach?
Ja, es ist schon noch so, dass die Insolvenz ein gewisses Stigma in sich trägt und viele Unternehmer und Unternehmerinnen auch ein gerichtliches Restrukturierungsverfahren erst in Erwägung ziehen, wenn gar nichts anderes mehr geht. Also verhältnismäßig spät. Und das ist gleichzeitig auch eins der Hauptprobleme, denn je später man den Weg beschreitet, je schwieriger wird es und je früher man es einstellt, da kommen wir sicherlich gleich noch zu, je mehr Möglichkeiten eröffnen sich dann auch mit gerichtlichen Restrukturierungsmaßnahmen.
Vielleicht um einfach jetzt auch das, was ich eingangs gesagt habe, vielleicht ein bisschen auch aus Ihrer Praxis wieder zu spiegeln und all denen, die jetzt zuhören, auch Mut zu machen, wenn Sie die Fälle in Ihrer Praxis sehen, es besteht die Möglichkeit, weiterzumachen.
Ja, selbstverständlich. Also wir haben mit Einführung der Insolvenzordnung bereits zum 01.01.1999 sehr starke Sanierungsgedanken auch in der Insolvenz. Es geht also nicht mehr nur allein um die bestmögliche Gläubigerbefriedigung, die zwar klares Ziel auch eines jeden Insolvenzverfahrens ist, aber diese bestmögliche Gläubigerbefriedigung wird halt in der Regel erreicht, wenn man möglichst wenig kaputt macht, sage ich mal, und das Unternehmen möglichst intakt lässt. Mhm. Und das kann man natürlich am Beispiel vieler Startups sehr deutlich sehen, wenn Sie sich vorstellen, dass beispielsweise eine Softwareentwicklung noch nicht ganz zu Ende gekommen ist oder die Markteinführung an einem bestimmten Punkt zum Stillstand gekommen ist, dass dann natürlich mit einer Zerschlagung und Veräußerung der einzelnen Wirtschaftsgüter längst nicht so gute Möglichkeiten zur Gläubigerbefriedigung auch entstehen, als wenn man das Unternehmen im Ganzen erhalten kann und fortführen kann. Ja, und darum sind eben diese Elemente wesentlich stärker eingeflossen in die Insolvenzordnung. Hinzu kommt, dass die Verfahren wesentlich gläubigerautonomer ausgestaltet sind. Mhm. Das heißt, auch die Gläubiger haben einen deutlich stärkeren Einfluss, als das beispielsweise noch zu Zeiten der Konkursordnung der Fall ist. Und diese Denke, die dort bei vielen Unternehmern auch vorherrscht, kommt aus dieser alten tradierten Zeit. Ja, so nach dem Motto, wenn der Insolvenzverwalter kommt, dann ist eh alles zu spät. Ja, dann verliere ich meine Verfügungsbefugnis. Und das ist im Grunde der dritte Punkt, den wir in letzter Zeit sehr, sehr häufig sehen. Bei rechtzeitiger Einleitung und guter Vorbereitung eines Insolvenzverfahrens kann eben auch ein Eigenverwaltungsverfahren genutzt werden, bei dem man dann selbst in der Rolle des Handelnden bleibt. Man gibt das Steuer nicht aus der Hand und bekommt nur vom Gericht so etwas wie einen Insolvenzverwalter-Leit, wie eine Art Aufsichtsrat, nämlich den Sachwalter an die Seite gestellt.
Das ist ja unser Thema heute. Wir wollen so ein bisschen durch das Einmaleins, wenn wir so sagen, der Insolvenz oder des Insolvenzprozesses gehen. Wenn wir aber nochmal ganz vorne anfangen, und Sie haben das vorhin schon angedeutet, je früher ich den Prozess anstrebe und je früher ich da die Weichen stelle, desto höher die Erfolgswahrscheinlichkeit. Wenn wir jetzt nochmal ein Stück zurückgehen, die Insolvenz grundsätzlich natürlich idealfall zu vermeiden. Welche Stellschrauben haben Sie da oder was führt besonders häufig vielleicht zu einer Insolvenz oder auch zu einer nicht rechtzeitig bemerkten Insolvenz, sodass ich eben nicht rechtzeitig genug da im Prinzip das Ruder versuchen kann, rumzureißen?
Ja, grundsätzlich gibt es so einen unter Insolvenzverwaltern verbreiteten Regelspruch, der da heißt, der Kredit ist die Ursache jeder Insolvenz. Das trifft natürlich in den meisten Fällen zu. Kredite, die dann irgendwann nicht zurückgezahlt werden können, führen zur Illiquidität. Bei Startups sehen wir natürlich häufig das Thema, das schon kalkuliert ist, dass über raume Zeit oder einen noch nicht näher definierten Zeitraum einfach Liquidität benötigt wird, um irgendetwas zunächst einmal aufzubauen und dass man da zu knapp kalkuliert hat. Und die vernünftige Planung im Sinne einer Liquiditätsplanung, deren Prämissen vorsichtig gewählt sind. Mhm. Und dazu zählt dann eben auch, ab wann kann man wirklich mit Einnahmen rechnen, wie viel Geld benötigt man tatsächlich, um bestimmte Entwicklungsschritte zu erreichen. Wie kann man gewährleisten, dass man mit dem Geld sorgsam umgeht, dass man auch in den vorhandenen und geplanten Budgets bleibt? Das sind alles natürlich die entscheidenden Dinge, um eine Insolvenzsituation zu vermeiden. Und Insolvenz geht eigentlich ausschließlich noch einher mit Illiquidität, selbst bei der Überschuldung, da kommen wir vielleicht auch nochmal dazu, spielt die Liquidität die entscheidende Rolle, sodass es eigentlich immer darauf ankommt, dass man sein Cash-Management im Griff hat. Und das ist dann bei vielen vielleicht nicht so im Fokus. Ja, die sagen, oh Mensch, jetzt habe ich meine erste Runde durch und habe ein gewisses Kapitalpolster und leg jetzt erstmal los. Ja, und habe dann natürlich in Zeiten, die schwieriger werden, in denen Investitionszurückhaltung besteht, in denen Geld wieder etwas kostet, was ja auch eigentlich eine normale Situation ist. Nur ich glaube, viele in der Gründerszene können sich gar nicht daran erinnern, an die Zeiten vor der Finanzmarktkrise, als wir noch Zinssätze von 8-9% ganz normal hatten, ja, und jetzt in dieser neuen Welt angekommen und aufgewacht sind und sich sagen, Mensch, die Investitionsbereitschaft ist eben auch zurückgegangen, Klammer auf, weil das Geld eben wieder was kostet.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Ja, Kapitalsuche ist etwas, was länger dauert als in den vergangenen Jahren durchaus, wo auch nicht mehr ganz so großzügig finanziert wird und insofern es deutlich schwieriger wird, für die Startups an Kapital zu kommen. Aber auch spannend, was Sie gesagt haben, das Thema Kredit, also bei ganz, sagen wir mal, klassischen Gründungen und klassischen Unternehmen, die halt einen Kredit laufen haben und da natürlich auch irgendwann entweder noch eine Restschuld zu begleichen ist oder eben auch aus dem laufenden Geschäft entsprechende Aufwendungen zu tätigen sind. Das heißt, Liquiditätsplanung und auch wirklich kontinuierliche Liquiditätsplanung, also soll und ist einfach immer mal abzugleichen und immer den Blick voraus in die Zukunft zu werfen. Wie sieht's eigentlich in 6 Monaten aus? Ne? Also heute ist der Kontostand vielleicht noch okay, aber eigentlich muss ich ja wissen, wie sieht das in 6 bis 12 Monaten aus, um wirklich sagen zu können, das Geld reicht auch noch, um entweder die Anlaufphase durchzustehen oder eben die Produkteinführung, die Software zu Ende zu entwickeln und so weiter und so fort.
Ja, wir haben ganz unterschiedliche Fristigkeiten. Wir haben zunächst einmal die Frage, was benötige ich eigentlich an Liquidität und an Planungssicherheit, um eine positive Fortführungsprognose im handelsrechtlichen Sinne zu bekommen und dann im insolvenzrechtlichen Sinne. Und im insolvenzrechtlichen Sinne benötige ich zumindest, um keine Überschuldung zu prüfen, die kommenden 12 Monate. Das heißt, ich muss für die nächsten 12 Monate durchfinanziert sein. Es darf kein Kredit fällig werden, bei dem die Rückzahlung oder die Neuausreichung eines Kredites nicht überwiegend wahrscheinlich ist. Mhm. Und man muss sich dann immer vergegenwärtigen, wann wird denn diese Frage gestellt, ob ich richtig geplant habe? Die Frage wird nur gestellt, wenn es nicht funktioniert hat. Mhm. Ja, das heißt, solange alles gut ist, interessiert sich kein Mensch für die Liquiditätsplanung im Unternehmen. Nur wenn es dann mal nicht gereicht hat am Ende, dann fragt man, ja, wie lange seid ihr denn schon in der Situation? Und hättet ihr nicht schon längst etwas unternehmen müssen? Hättet ihr nicht bei Eintritt einer drohenden Zahlungsunfähigkeit bereits Sanierungsschritte einleiten müssen? Und da setzt das Staruk ein. Wir haben ein neues Instrument, jetzt auch schon wieder 2 Jahre alt, ja, aber für Juristen verhältnismäßig neu, mhm, mit dem man auf der einen Seite außergerichtliche Restrukturierung, insbesondere der Passivseite, also finanzwirtschaftliche Restrukturierung, durchführen kann. Auf der anderen Seite aber auch klar geregelt ist, dass man als Unternehmensleiter Sanierungsschritte einleiten muss, wenn man innerhalb der nächsten 2 Jahre nicht durchfinanziert ist. Das heißt, das ist dann schon ein ziemlich weiter Planungshorizont und für Gründer natürlich etwas, was auch schon so ein bisschen in den Bereich von Kaffeesatzleserei hineinkommt, nicht? Wie will man schon feststellen, was in den nächsten 2 Jahren der Fall ist? Aber wir haben eben diese Verpflichtung der Einleitung von Sanierungsmaßnahmen auch bei drohender Zahlungsunfähigkeit. In diesem Rahmen wird einem der entsprechende Raum auch eröffnet, entweder auch ein Staruk-Verfahren oder ein Insolvenzverfahren freiwillig ohne Zwang einzuleiten. Aha. Ja, also man muss mal zumindestens einen insolvenzrechtlichen Anknüpfungspunkt haben, nämlich mit dieser drohenden Zahlungsunfähigkeit, die eben definiert ist, eben nicht durchfinanziert für die kommenden 24 Monate.
Oh, vielleicht ich jetzt auch gerade überlege, was wir nämlich, also was häufig so genannt wird, ist ja dieses Thema Insolvenzverschleppung und dass sich Geschäftsführer da auch sehr, sehr genau positionieren müssen, auch sehr genau darauf achten müssen, damit sie hinterher nicht persönlich in die Haftung gehen. Jetzt haben Sie gerade aufgezeigt, oh, ich muss auch auf 24 Monats Sicht ein bisschen aufpassen. Können Sie vielleicht das nochmal so ein bisschen entwirren? Also wo muss ich rechtlich auf der sicheren Seite sein, beziehungsweise wie bin ich rechtlich auf der sicheren Seite und was muss ich in welchem Fall genau tun?
Ja, also die Einleitung von Sanierungsschritten ist etwas, was wir, wie gesagt, mit dem Staruk, Paragraph 1 Staruk normiert haben, was allerdings noch zu keiner für mich wahrnehmbaren Rechtsprechung geführt hat. Mhm. Also ich habe noch kein Urteil gesehen, was sich darauf bezieht und daran Konsequenzen für die Geschäftsleiter anknüpft. Konsequenzen ergeben sich mathematisch bei Verletzung der Insolvenzantragspflichten. Und die Insolvenzantragspflichten werden ausgelöst durch die Zahlungsunfähigkeit und oder die Überschuldung. Mhm. Die Überschuldung ist dabei das Gefährlichere, gerade für Gründer, weil man ja zunächst einmal vielleicht auch Aufwendungen hat, die nicht unbedingt zu Werten führen. Ist es wahrscheinlich so, dass die Verbindlichkeiten höher sind im Unternehmen als das, was man an Werten geschaffen hat. Diese Wahrscheinlichkeit besteht sehr leicht. Wenn man dann die nächsten 12 Monate nicht liquide ist, nicht durchfinanziert ist, muss man eben diese Überschuldungsprüfung anstellen und stellt man fest, dass man mehr Verbindlichkeiten hat als Vermögenswerte, mhm, die dann wiederum zu Zerschlagungswerten zu berechnen sind, dann muss ich Insolvenz beantragen. Unterlasse ich das bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, dazu würde auch zum Beispiel die GmbH und Co. KG zählen, aber auch eine Aktiengesellschaft, eine GmbH oder eine haftungsbeschränkte UG, unterlasse ich das, mache ich mich zum einen zivilrechtlich haftbar für den sogenannten Insolvenzvertiefungsschaden, also das, worum sich die Insolvenzmasse verschlechtert hat oder eine potenzielle Insolvenzmasse vermindert hat zwischen dem eigentlichen Datum, zu dem ich hätte Antrag stellen müssen, und dem, zu dem ich es tatsächlich getan habe. Und es gibt strafrechtliche Verantwortlichkeiten ebenfalls. Es ist also auch strafbewehrt, wenn ich nicht rechtzeitig den Insolvenzantrag stelle. Mhm.
So, mal ganz kurzes Rechenbeispiel. Gerade wenn ich als Gründer eben starte, ich habe einen Kredit aufgenommen, KfW, Startgeld beispielsweise, so 100.000, 150.000 Euro, dann bin ich jetzt mit Blick auf die ersten 12 Monate nicht per se überschuldet, weil klar, ich habe jetzt diese Verbindlichkeiten, aber ich bin ja durchfinanziert für diese 12 Monate. Das heißt, dieser Kredit sichert mir die Liquidität. Also ich kann die Ausnahmen decken, die halt gerade in den ersten 12 Monaten noch die Einnahmen übersteigen werden. Aber dafür habe ich ja den Kredit und dann habe ich noch nicht das Thema Überschuldung. In dem Moment ist noch kein Thema. Wenn ich jetzt aber weiterdenke und sehe, ups, meine Einnahmen steigen nicht entsprechend oder viel langsamer, als ich gedacht habe. Ich habe die ersten Monate schon einen Großteil von meiner Liquidität aufgezehrt. Ich schaue dann 12 Monate in die Zukunft. Dann kann sich die Situation schon ganz anders darstellen.
Ja, vollkommen richtig zusammengefasst.
Und dann hatten Sie vorhin noch die Zahlungsunfähigkeit erwähnt.
Ja.
Wann setzt die ein, wenn ich die Gehälter nicht zahlen kann? Oder was sind da so häufig die Auslöser? Wobei das ja schon relativ spät dann ist.
Ja, wie ich schon sagte, die Liquidität und die Liquiditätsvorschau sollte immer angestellt werden und die Liquidität sollte man immer im Blick behalten. Wenn ich erkenne, dass ich meine Verbindlichkeiten nicht mehr begleichen kann, dann bin ich grundsätzlich erstmal zahlungsunfähig. Mhm. Es gibt eine Rechtsprechung, die sagt, gut, das kann ja auch mal Schwankungen unterliegen. Ja, es kann ja mal sein, ich habe jetzt einen Zahlungseingang zu erwarten in der kommenden Woche. Ich kann aber diese Woche beispielsweise meine Verbindlichkeiten nicht zahlen, aber kommende Woche. Da würde man von einer sogenannten Zahlungsstockung sprechen. Bin ich aber über einen gewissen Zeitraum nicht in der Lage, meine Verbindlichkeiten zu begleichen und bin dauerhaft unter der Liquiditätslinie, dann bin ich zahlungsunfähig. Mhm. Und die Rechtsprechung hat hier gesagt, wenn ich innerhalb von 3 Wochen 90% meiner fälligen Verbindlichkeiten nicht begleichen kann, dann bin ich insolvenzreif. Dann bin ich zahlungsunfähig.
Okay. Auch da nochmal ganz praktisch. Ja, ne, ich sehe jetzt so ein bisschen, oh, es könnte eng werden, dass ich in 3 Monaten alle Gehälter und meine Miete zahle. Ist jetzt aber noch kein Problem, weil ich habe ja noch, also A, ist es nicht innerhalb von 3 Wochen und ich hätte noch genug Zeit zu akquirieren, Kosten einzusparen und so weiter, damit dann in 3 Monaten das Thema Gehälter oder Miete und alle sonstigen Kosten gezahlt werden können. Und ich habe jetzt keinen Kredit und so weiter laufen, sondern ganz normal einfach nur dieses Problem in Anführungsstrichen.
Dann bin ich schon das erste Mal dabei und muss mich mit der Frage der Überschuldung auseinandersetzen. Mhm. Ja, wenn ich sehe, ich bin nach meiner aktuellen Planung in 3 Monaten oder in 2 Monaten nicht mehr in der Lage, die Miete oder die Gehälter zu bezahlen, dann muss ich ja schon die Überschuldung prüfen. Mhm. Und da ist es eben bei vielen Gründungen so, dass man dort eben noch nicht so viele Vermögenswerte angesammelt hat. Ich sag mal, ein Goldhändler vielleicht mal davon abgesehen, ja, der jetzt für seine Gründung nur ein paar Goldbarren angeschafft hat, um mit denen zu handeln. Aber mhm. normal wird ja erstmal Aufwand produziert und dementsprechend haben wir sehr häufig eben dann dort dieses Problem, dass eigentlich sofort eine Überschuldung eingetreten ist. Für Gründungen passt dieses Recht eigentlich nicht so richtig. Mhm. Ja. Man müsste so großzügig gründen, dass man wirklich sagen kann, ich bin auf 24 Monate durchfinanziert und wer kann das schon?
Ja. Ja.
Da ist also so ein bisschen Grauzone ist dabei, wobei ich persönlich auch gerade bei so frühen Insolvenzen selten sehe, dass es da tatsächlich zu strafrechtlichen Konsequenzen kommt. Ja, wenn es dann in einem frühen Gründungsstadium tatsächlich auch nicht funktioniert hat. Wenn einmal die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist, dann habe ich allerdings auch noch 3 Wochen Zeit, sie wieder zu überwinden, wenn ich dafür erfolgversprechende Ansätze habe. Wenn es also überwiegend wahrscheinlich ist, dass ein Sanierungsversuch, den ich unternehme, noch zum guten Ergebnis führt. Das heißt, ich habe beispielsweise eine schon grundsätzliche Finanzierungszusage von jemandem bekommen, der sagt, ich hänge vielleicht nur noch an 1-2 Bedingungen, deren Eintritt ich aber auch für wahrscheinlich erachte, dann hätte ich nochmal diese 3 Wochen Reaktionszeitraum. Und bei Überschuldung wäre dieser Zeitraum sogar 6 Wochen. Ich muss allerdings unverzüglich den Antrag stellen, wenn ich diese begründete Hoffnung nicht habe. Das Problem ist dabei, dass diese Frage, war das erfolgversprechend, von dem man da ausgegangen ist, natürlich auch wiederum nur gestellt wird, wenn es nicht geklappt hat. Ja, sodass die Richter dann natürlich dazu neigen zu sagen, ja, Wie konntest du denn davon ausgehen, dass das noch gut gehen wird? Ja. Ja, überwiegend wahrscheinlich. Darum ist es sehr wichtig, dass man das vernünftig dokumentiert und sich da auch wappnet und sagt, gut, ich durfte jetzt diesen Zeitraum wirklich in Anspruch nehmen. Ich durfte darauf vertrauen, das wird schon gut gehen.
Dann nehmen wir jetzt einfach den Fall, es ist ein Unternehmen, das besteht schon einige Zeit und jetzt gibt's halt einfach am Markt Turbulenzen, das Produkt läuft nicht mehr so gut, man hat irgendwie eigentlich gedacht, man startet ein neues Produkt, das hat jetzt ein bisschen gedauert und jetzt ergeben sich tatsächlich so diese Tatbestände, die Sie hier aufgezählt haben. Man hat die Liquidität im Blick, sieht, da gibt's jetzt ein Problem. Wie gehe ich dann konkret vor, um jetzt auch rechtlich auf der sicheren Seite zu sein und im Prinzip in den Insolvenzprozess ganz geplant zu gehen?
Also wie gesagt, zunächst einmal könnten natürlich noch die Versuche unternommen werden, die Illiquidität zu überwinden, ja, indem man eben mit Finanzierungspartnern spricht, indem man mit denjenigen, bei denen man Verbindlichkeiten hat, fixe, schriftliche, idealerweise Stundungsvereinbarungen treffen könnte, sagen könnte, können wir die Verbindlichkeit, die ich hier habe, 6 Monate stunden oder kann ich Ratenzahlung vornehmen und ähnliches, um einfach die Liquiditätssituation zu entlasten. Mhm. Gelingt das nicht, dann kann ich in dem Moment, in dem ich noch nicht zahlungsunfähig bin, und indem keine Verbindlichkeiten aus Arbeitsverhältnissen bestehen, also beispielsweise auch Sozialversicherungsbeiträge nicht rückständig sind, kann ich in ein Eigenverwaltungsverfahren gehen. Und dieses Eigenverwaltungsverfahren bedeutet, ich beantrage beim Gericht die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Form des Eigenverwaltungsverfahrens. Da gibt es eine Unterart, das sogenannte Schutzschirmverfahren. Das hat der eine oder andere sicherlich schon mal gehört. Das ist schon sehr beliebt, insbesondere deshalb, weil man sich beim Schutzschirmverfahren auch die Person des gerichtlichen Aufsehers, des Sachwalters in gewisser Weise aussuchen kann, dass man eine geeignete Person dort vorschlägt. Und dann hat man ein Team an seiner Seite, mit dem man dann diesen Weg gehen kann. Und eine der Voraussetzungen, dass man in dieses Verfahren kommt, ist neben der Tatsache, dass man idealerweise noch nicht zahlungsunfähig ist, respektive die entsprechenden Verbindlichkeiten gegenüber seinen Arbeitnehmern und den Sozialversicherungsträgern und entsprechenden Steuern diesbezüglich abgeführt hat, ist eben dann dieses Schutzschirmverfahren, bei dem man noch eine sogenannte Eigenverwaltungsplanung mit vorlegen muss. Das muss man für beide Varianten, fürs normale Eigenverwaltungsverfahren wie auch für das Schutzschirmverfahren. In dieser Eigenverwaltungsplanung muss man darlegen, dass man für die nächsten 6 Monate eben das im Verfahren finanziert ist. Und man muss zeigen, welche Schritte man zur Sanierung des Unternehmens durchführen muss. Und für das Schutzschirmverfahren muss man sich dann noch bescheinigen lassen von jemandem, der sich mit sowas auskennt, dass das Ganze nicht offensichtlich aussichtslos ist.
Das ist vielleicht nochmal ein gutes Stichwort an der Stelle. Sie haben ja gesagt, ich kann dort den Aufseher über das Verfahren, das Eigenverwaltungsverfahren, auch selber vorschlagen. Also das wird jetzt nicht vom Gericht dann angeordnet. Das setzt ja im Prinzip aber auch schon voraus, oder es klingt jetzt so durch, je früher ich jemanden suche, der mir tatsächlich bei diesem Prozess zur Seite stehen kann, der da auch Erfahrung hat, desto besser. Also beispielsweise auf Sie zuzugehen und zu sagen, hier, wir haben ein Thema, wollen Sie uns, können Sie uns zur Seite stehen? Oder ist das auch erfolgsversprechend, da alleine durchzugehen?
Ja, es ist wirklich dummerweise, weil ich mache mich sehr stark dafür, das Verfahren wieder zu vereinfachen. Aber es ist wirklich dummerweise mittlerweile so kompliziert geworden, dass es sehr schwierig ist, das allein zu machen. Ja, also ich glaube, dass die Antragsvoraussetzungen mittlerweile tatsächlich so einen Umfang angenommen haben, dass es schon erfolgsversprechender ist, wenn man das mit entsprechender Unterstützung macht. Das Zweite ist, dass es sehr wichtig ist, dass man auch ein bisschen weiß, wie das jeweils zuständige Insolvenzgericht sich verhält, weil es dort, ja, sag ich mal, unterschiedliche Befindlichkeiten, unterschiedliche Anforderungen noch gibt, die man gern erfüllt haben möchte. Mhm. Und vielleicht auch nochmal ein unterschiedlicher Personenkreis von Sachwaltern in Frage kommt, mit dem man problemlos dann durchkommt. Und das wissen am besten dann die Kollegen vor Ort, die wissen, wie das Gericht tickt, die wissen dann entsprechend, entsprechend, wie der Antrag so aufzubauen ist, dass er da auch glatt durchgeht.
Und ganz kurz praktische Frage. Das Gericht, das für mich zuständig ist, ist wahrscheinlich das Gericht, wo ich auch oder wo das Unternehmen seinen Sitz hat.
Ja, das ist erstmal der erste Anknüpfungspunkt, der Registersitz. Aha. Es gibt aber auch noch so etwas wie das Center of Main Interest, nennt sich das dann neudeutsch. Also der Mittelpunkt der wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens. Aha. Und Sie sehen es, prominentes Beispiel, die Signa-Insolvenzen. Die Gesellschaften, die dort zunächst den Antrag gestellt haben, waren eingetragen beim Amtsgericht München und haben in Berlin den Antrag gestellt, weil dort eben die komplette Verwaltung saß und sich einfach der Mittelpunkt der wirtschaftlichen Aktivitäten in Berlin befunden hat.
Okay.
Ja. Also so, dann kann man auch nochmal schauen, sozusagen, welcher Gerichtsstand denn tatsächlich eröffnet ist. Aber Sie haben vollkommen recht. Zunächst einmal dort, wo das Unternehmen im Handelsregister auch eingetragen ist, sofern es denn solch eine Handelsregistereintragung gibt.
Dass Sie gesagt haben, es gibt auf der einen Seite das Eigenverwaltungsverfahren. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, das ist Insolvenzleid. Ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert. Und dann gibt es das Regelverfahren.
Vollkommen richtig.
Wie unterscheidet sich das?
Ja, bei der Eigenverwaltung behält der Schuldner die Verfügungsbefugnis über sein Vermögen und der Sachwalter achtet nur darauf, dass alles insolvenzrechtlich sauber abgewickelt wird. Mhm. Beim Regelverfahren wird die Verfügungsbefugnis auf den Insolvenzverwalter übertragen und der Geschäftsleiter, Geschäftsführer oder Vorstand ist entsprechend raus. Ja, es gibt in der Regel ein Vorverfahren, die vorläufige Eigenverwaltung oder das vorläufige Regelverfahren, in dem es dann nochmal unterschiedliche Spielarten gibt beim Regelverfahren, ob es eine schwache oder eine starke vorläufige Verwaltung ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, bei der Eigenverwaltung behält der Schuldner das Steuer in der Hand. Der Geschäftsführer bleibt weiter verfügungsbefugt. Beim Regelverfahren geht das eben über auf den Insolvenzverwalter.
Was sind denn vielleicht bei beiden Verfahren so die wichtigsten Schritte, die dann zu ergreifen sind, um das Thema unternehmerische Aktivitäten auch über die Insolvenz hinaus wieder aufnehmen zu können?
Also grundsätzlich ist es wichtig, dass man vorher einen Plan hat. Ja, ich hatte ja schon gesagt, ins Eigenverwaltungsverfahren kommt man überhaupt nur, wenn man diese Sanierungsplanung angestellt hat und wenn dieser Plan auch finanziert ist. Und darum muss man es rechtzeitig machen. Man muss noch eine gewisse Kriegskasse haben. Das ist schon ganz wichtig. Man muss wissen, wo will man hin mit dem Verfahren. Und häufig reicht es nicht aus, dass man sagt, wir haben einfach nur einen Schuldenschnitt, sondern ganz häufig muss eben auch operativ noch etwas passieren. Und da bietet die Insolvenzordnung eben eine Menge an Instrumenten an. Man kann im Grunde in jedes Dauerschuldverhältnis eingehen, in teure Mietverträge. Man kann Arbeitsverhältnisse wesentlich leichter und in Anführungszeichen auch kostengünstiger beenden als außerhalb eines Verfahrens. Das sind dann die Haupthebel, die noch einmal gezogen werden können. Miete, Leasing, Dauerschuldverhältnisse etc. Und wir erleben es bei Gründungen immer wieder, dass eine gewisse Blockade im Gesellschafterkreis durchs Insolvenzverfahren aufgehoben werden kann. Wenn Sie sich eine klassische Gründungssituation anschauen, Sie haben den Gründer und 4, 5 Investoren, die noch mit eingestiegen sind und im Gesellschafterkreis sich wiederfinden. Und dann ist es ein Jahr gelaufen, so wie man sich das vorgestellt hat, bloß man braucht neues Geld. Ja, und jetzt will der Gründer und 2 wollen weitermachen. Ja, aber 2, 3 sagen, ach, ich habe die Lust verloren oder ich habe ein anderes Projekt, in das ich investieren möchte. Und wenn dann der Gesellschaftsvertrag es noch zulässt, blockieren die unter Umständen die neue Runde oder diejenigen, die finanzierungswillig sind, die sagen, klar, also wir geben schon noch mal Geld, aber wir geben es ja nicht, um die Gesellschafter, die jetzt keine Investitionsbereitschaft mehr haben, noch zu unterstützen. Und es reicht uns auch nicht, wenn deren Anteile jetzt nur etwas verwässert werden und wir stärker werden, sondern wir sind eigentlich in der Situation, wo es hopp oder top, also entweder Insolvenz oder weitergeht, dann kann natürlich auch das Insolvenzverfahren dazu genutzt werden, diese Blockade zu lösen, indem man beispielsweise mit einem Insolvenzplan vorsieht, dass die Geschäftsanteile auf 0 herabgesetzt werden, neue Geschäftsanteile ausgegeben werden und dann nur an den Kreis derjenigen, die jetzt investitionsbereit sind. Etwas, was wir sehr häufig erleben.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, so das Thema Kosten reduzieren, vielleicht ein bisschen zu strecken, damit einfach ein bisschen mehr Liquidität im Unternehmen bleibt. Was ich mir aber im Prinzip auch und dann versuchen vielleicht auch die Dinge, die profitabel sind oder wo man ein Stück weit näher an der Profitabilität ist, die zu stärken, an gewisse Dinge abzuschneiden. Was ich mir aber schwierig vorstelle, ist grundsätzlich erstmal, ich trete vor mein Team und sage, okay, wir haben jetzt hier Insolvenz angemeldet, entweder im Eigenverwaltungsverfahren oder in dem Regelverfahren. Was passiert denn da in der Regel? Was erleben Sie da? Weil, also ich würde dann als Mitarbeitender sagen, okay, ich suche mir mal einen neuen Job. So, dann habe ich aber ganz andere Probleme, wenn plötzlich keiner mehr da ist, der dann mit mir an einem Strang ziehen möchte dort.
Also das ist natürlich ein Thema, aber wenn man es gut kommuniziert, erleben wir in den ganz meisten Fällen eine Solidarisierung der Belegschaft. Mhm. Es gibt natürlich Verfahren, in denen das Verhältnis zwischen der Geschäftsleitung, den Gesellschaftern und den Mitarbeitern schon vorher angespannt war. Aber wenn man dort vertrauensvoll miteinander gearbeitet hat und transparent kommuniziert und das auch in dieser Situation tut, dann erleben wir schon regelhaft eine Solidarisierung. Nicht nur der Mitarbeiter, sondern erstaunlicherweise auch von Kunden und Lieferanten. Dass wir häufig sehen, dass man eben sagt, ja, wir stehen zu euch, wir machen das weiter mit euch, gar kein Problem. Das hält bloß nicht ewig. Also dieser Solidarisierungseffekt ist etwas, bei dem ich, ohne dass ich da jetzt eine wissenschaftliche Untersuchung angestellt habe, aber jetzt mit mehr als 30 Jahren Insolvenzerfahrung einfach sagen kann, nach 3 bis 4 Monaten muss man den Mitarbeitern, aber auch seinen Kunden dann auch zeigen können, wie es wieder rausgeht aus der Situation und braucht dann eine konkrete Sanierungsoption, die dann auch durchgezogen wird. Mhm. Und das darf man eben dann nicht überstrapazieren, sondern das muss dann zügig durchgehen. Und dann, glaube ich, hat man sehr, sehr gute Chancen, dass man die Mitarbeiter auch behält. Und häufig ist es nochmal so ein bisschen auch vielleicht eine Nagelprobe. Wer ist denn tatsächlich loyal zum Unternehmen? Ja, und das sieht man da natürlich auch nochmal. Und wer steht hinter den Ideen? Aber im ganz Regelfall haben wir eher Solidarisierung, als dass die Leute sofort das Schiff verlassen. Mhm.
Weil sicherlich häufig einige gehen müssen, um auch im Prinzip da ein bisschen Liquidität zu sichern. Vielleicht auch darüber gesprochen wird, ob Gehälter für eine gewisse Zeit reduziert werden können. Grundsätzlich, vielleicht können dann auch ein paar mehr bleiben. Ne? Also durchaus auch solche Gespräche dazu führen, aber den Leuten tatsächlich da eine Perspektive aufzuzeigen und nicht, okay, wenn ihr nur lange genug verzichtet, dann kommen wir irgendwie durch das Thema. Ja. Lieferanten hatten Sie auch schon angesprochen, auch Kunden, ne, ist ja durchaus ein Thema. Wenn mir noch die Kunden wegbrechen, die ich schon habe durch das Thema, dann ist das natürlich ein Teufelskreis.
Ja, genau. Deshalb brauche ich auch für die Kunden sehr schnell, das heißt idealerweise spätestens nach 3 Monaten, die klare Aussage, wir sind da jetzt durchgegangen. Ja, und es dauert vielleicht noch mal 4 Wochen, bis das Verfahren aufgehoben ist oder 6, aber das kriegen wir dann sozusagen wieder hin. Mhm. Und das wäre auch schon so der ideale Ablauf, dass man nach dem üblicherweise ausgenutzten Insolvenzgeldzeitraum von 3 Monaten im eröffneten Verfahren dann noch ungefähr 6 Wochen mal benötigt, um einen Insolvenzplan zur Abstimmung zu bringen. Der braucht dann vielleicht nochmal 2 Wochen, um rechtskräftig zu werden. Und man kommt dann Richtung Verfahrensaufhebung frühestens so nach 5, 6 Monaten. Aber dann muss das Verfahren auch durchgestanden sein. Sonst sehen sich Kunden auch nach anderen Alternativen um. Respektive gehen keine Bindungen mehr ein, die jetzt von Dauer sind. Ja. Also von daher funktioniert es nur, wenn die Sanierung tief genug ist und schnell genug ist. Ich glaube, das sind 2 ganz entscheidende Faktoren.
Sie haben gerade Insolvenzgeld gesagt. Was hat es damit auf sich?
Ja, mit den Sozialversicherungsbeiträgen zahlt man eine Umlage ein aus den Arbeitgeberanteilen, die von der Bundesagentur für Arbeit verwaltet wird. Und wenn ein Unternehmen Insolvenz anmeldet, dann haben die Arbeitnehmer eine Absicherung für 3 Monate. Zurückgerechnet ab Eröffnung des Verfahrens. Nun können viele Arbeitnehmer nicht darauf warten, dass diese 3 Monate umgehen und dann erst danach das Geld von der Bundesagentur bekommen. Darum ist es so, dass mit Zustimmung der Bundesagentur der vorläufige Insolvenzverwalter und oder Sachwalter mit dem Unternehmen dann eine Insolvenzgeldvorfinanzierung einleiten kann. und dafür sorgen kann, dass diese 3 Monate Gehälter dann über diese Vorfinanzierung gezahlt werden und quasi nicht vom Unternehmen aufgebracht werden müssen. Mhm. In der Regel schafft das ein gutes Liquiditätspolster für das Unternehmen, um in die Sanierungsphase zu steigen und auch um die Kosten des Verfahrens zu decken. Denn solch ein Verfahren ist natürlich recht bürokratisch und es sind Gerichtskosten der Sachwalter oder der Insolvenzverwalter zu tragen. Es kommen in der Regel noch Kassenprüfer oder dies oder das hinzu, sodass diese Verfahren auch Geld kosten. Aber in aller Regel reicht der Insolvenzgeldeffekt schon, um diese Kosten auch zu decken.
Okay. Gibt es da irgendwelche Beschränkungen? Zählt das für alle Angestellten, für jegliche Gehaltshöhen, die da bestanden haben zu dem Zeitpunkt?
Das ist gedeckelt auf die Beitragsbemessungsgrenze von derzeit 7.300 Euro brutto. Also wenn Sie gründen und Ihren Mitarbeitern gleich üppige Gehälter gönnen, dann wäre das die Grenze. Wir haben in vielen Verfahren dann die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze auszuzahlenden Gehälter dann aus der Masse vornehmen können. Wenn Sie beispielsweise ein Unternehmen haben mit angestellten Ärzten, dann werden Sie keine Chefärzte finden, die nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze verdienen. Ja, das gibt's schon mal. Aber in der Gründerszene hoffe ich, dass sich das so ein bisschen nivelliert hat und die man da meistens wahrscheinlich mit auskommen dürfte.
Ja, ist aber eine gute Nachricht, und wo ich mir auch gar nicht sicher bin, ob das viele wissen, dass eben für diese 3 Monate tatsächlich da eine zumindest für die Gehälter eine Absicherung da ist. Ja. Wir stöhnen natürlich immer darüber, dass wir irgendwelche Beiträge und Abgaben zahlen, aber dass genau sowas für den Krisenfall auch mit darunter ist, ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst. Von daher Thema Insolvenzgeld nicht zu vergessen. Bei dem Regelverfahren, Sie beschrieben haben, der Geschäftsführer, wenn ich es jetzt richtig zitiere, ist dann erstmal raus aus der Verantwortung. Noch nicht aus dem Unternehmen, aber wie funktioniert denn dann dieses Zusammenspiel? Wie erleben Sie das in diesen Situationen, wo ja trotzdem eigentlich der Geschäftsführer schon der ist, der ja eigentlich das Unternehmen maßgeblich vorantreibt, wenn der dann seinen Hut abgeben muss für die Zeit?
Ja, also in aller Regel läuft das natürlich auf eine Kooperation hin. Ja, also so, dass der Insolvenzverwalter hat ja im seltensten Fall tatsächlich tiefe Kenntnisse über Produkt und Marktumfeld etc. pp. Und ist sicherlich auch auf das Know-how des Geschäftsführers in gewisser Weise mit angewiesen, wenn denn der Geschäftsbetrieb aufrechterhalten bleiben soll. Mhm. Und das in irgendeiner Art und Weise zu finanzieren ist, geht das eigentlich nur in einem gewissen Zusammenspiel. Es gibt mal seltene Situationen, wo das nicht so gut funktioniert. Wir haben auch Insolvenzen, wo die Geschäftsführung gar nicht mehr greifbar ist, ja, weil sie nicht mehr im Land ist. Dann ist es allerdings natürlich umso schwieriger, dort zu vernünftigen Fortführungsergebnissen zu kommen. Also normal ist das ein Miteinander dann.
Okay. Ich muss mir aber bewusst sein, formal ist der Insolvenzverwalter derjenige, der die Verantwortung trägt, aber um des Unternehmens Willens arbeite ich einfach da sehr, sehr stark zusammen. Und kann aber auch, ich glaube, das ist ein positiver Effekt, ich bin mir halt dann auch sicher, dass ich nichts falsch mache. Ich glaube, das ist ja, also gerade auch wegen möglicher Haftungstatbestände, hat das dann auch seine gute Seite. Wenn Sie an die Unternehmer, Unternehmerinnen denken, die durch so eine Insolvenz gehen, wie erleben Sie die in der Regel? Und was würden Sie denen auch raten, wie man da selber vielleicht auch ganz gut durchkommt, ohne an dieser Last zu zerbrechen und das.
Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Ja, wir haben auf der einen Seite die häufigste Reaktion darin, dass die Geschäftsleiter und Unternehmer sehr erleichtert sind, wenn sie dann einmal die Entscheidung getroffen haben, wir kommen, mhm, sie feststellen, das sind normale Menschen, mit denen kann man reden, man kann gemeinsam überlegen, wie geht's jetzt voran. Es geht endlich mal wieder voran. Man hat auch jemanden, der einem hilft, die vielen Anrufe von Lieferanten und anderen, die Geld haben möchte, die sind auch erstmal vorbei. Ja, mhm. Das ist ja noch ein enormer Druck, der sich bei vielen aufgebaut hat. Also viele empfinden es als Erleichterung. Mhm. Dann haben wir die Gruppe derjenigen, die die Instrumente der Insolvenzordnung sehr gezielt nutzen, um eben zu sagen, wir wollen es als Restrukturierungstool einsetzen. Ja, wir sehen, wir sind in der Schrumpfungskrise beispielsweise. Wir müssen Personal abbauen oder wir müssen Standorte schließen, die da sehr professionell mit umgehen und da vielleicht auch schon Erfahrungen haben. Da ist es dann eher, sag ich mal, ein Miteinander, wie wir das auch aus normalen Mandatsbeziehungen kennen. Ja, das geht dann sehr rational zu. Und wir haben aber natürlich auch diejenigen, die es schwer haben, das emotional zu verarbeiten. Wir haben diejenigen, die es schwer haben, das Ruder so ein Stück weit loszulassen im Unternehmen und dass da jetzt jemand kommt, der da mitbestimmt oder gar das Ruder übernimmt im Regelverfahren. Mhm. Das haben wir auch, aber das ist eher die Minderheit. Ja, also die ganz große Mehrheit ist erleichtert und wir arbeiten gut zusammen. Mhm. Und dann gibt's noch einen größeren Teil, der es, wie gesagt, aktiv als Gestaltungsmittel nutzt und weniger, die echte Schwierigkeiten haben. Und es gibt natürlich auch den Fremdantrag. Ja, also es gibt da auch Insolvenzen, die ausgelöst werden durch Gläubigeranträge. Da ist es dann häufiger natürlich so, dass sich die Geschäftsleiter da dann eher gezwungen fühlen und auch das Gefühl haben, vielleicht ihnen wird hier etwas weggenommen. Und das macht es dann nicht leichter. Diese Fremdanträge kommen dann natürlich sofort zustande, wenn es Rückstände bei Finanzamt und oder Sozialversicherungen gibt. Das ist der Hauptanwendungsfall.
Wenn Sie nochmal zusammenfassen, im Prinzip so die wichtigsten Schritte auf dem Weg durch die Insolvenz, können Sie das nochmal kurz zusammenfassen?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist eben frühzeitig reagieren, Liquidität im Blick haben und dann lieber zu früh ins Verfahren als zu spät. Wenn man sehr früh einsteigt, hat man alle Handlungsoptionen, man kann die Eigenverwaltung wählen, man gibt nichts, das nicht aus der Hand, das Verfahren. Man kann es genau durchplanen, sowohl vom zeitlichen Ablauf her, als auch vom materiellen, vom finanziellen Ablauf her. Man kann das Insolvenzgeld einplanen und dann unter Nutzung der vielleicht noch vorhandenen Liquidität sehen, dass man rauskommt. Stellt man den Antrag erst, wenn nichts mehr geht, hat man auch nicht mehr viele Optionen. Also ich glaube, das ist mal das Allerwichtigste. Man sollte dann, in der Regel haben die Unternehmer ja einen Steuerberater, mit dem Steuerberater und idealerweise einem Insolvenzexperten rangehen, das einmal durchspielen, was sicherlich in 1-2 Tagen gut möglich ist, damit man einfach sagen kann, das ist jetzt für mich der richtige Zeitpunkt. Und je rationaler man das angeht und je rationaler man es versteht und je weniger man das davon abhängig macht, wie man das emotional empfindet, ob das nun irgendjemand denkt, ich bin gescheitert oder wie auch immer, je rationaler man es angeht, je größer sind auch die Erfolgsaussichten.
Vielleicht aber diesen Punkt nochmal aufgegriffen, dieses Scheitern oder Stigma des Scheiterns. Was würden Sie da einfach nochmal ins Felde führen, warum das genau der falsche Weg ist oder was sich da vielleicht ändern müsste einfach?
Ja, also wenn man sich davon treiben lässt, von diesem Stigma, ja, es ist bestimmt, man braucht ja nicht die Idee haben, dass man antritt und sagt, ich starte, um jetzt erfolgreich Insolvenzverfahren zu machen. Ja. Aber wenn man sich von dieser Emotionalität freimacht und rational entscheidet und einfach sagt, gut, ich habe jetzt Handlungsalternativen. Die eine ist, ich verbrauche meine Ressourcen, vielleicht auch meine privaten Ressourcen vollständig, um es abzuwenden. Wie hoch ist das Risiko, dass das funktioniert oder nicht funktioniert? Und wenn dieses Risiko, dass es nicht funktioniert, überwiegend ist, dann würde ich mich nicht in dieses Risiko begeben, weil ich danach keine Handlungsoptionen mehr habe. Wenn das Pulver verschossen ist, habe ich keine Handlungsoptionen mehr. Dann würde ich eher früher reingehen ins Verfahren. Ja, und dann muss man vielleicht die Eitelkeiten, die jeder ja von uns in sich trägt, ja, auch ich würde nicht gerne Insolvenz anmelden, ja, die muss man dann aber vielleicht beiseite nehmen und sagen, okay, wenn ich jetzt noch Mittel habe, dann setze ich die lieber ein, um da wieder rauszukommen. Ja, dann kann ich mein Unternehmen und das, was ich aufgebaut habe, hier halten. Ja. und auch für mich behalten und ich bin es nicht los oder es wird zerschlagen.
Ja. Es ist manchmal so, dass schwerwiegende Entscheidungen getroffen werden müssen oder auch Entscheidungen, die schwer sind. Aber genauso, wie Sie es beschrieben haben, wenn ich dadurch einfach neue Optionen bekomme und mir einfach ausrechnen kann, was ist vielleicht erfolgsversprechender, dann lohnt sich dieser Schritt auch. Und dann kann man das vielleicht auch überwinden, dieses Thema, ja, dass man da...
Ich hab mir sagen lassen, dass für größere Unternehmen in den USA, wenn es um die Besetzung eines CEO-Postens geht, eigentlich man zwingend im Lebenslauf haben muss, dass man einmal mindestens ein Chapter 11 nach Bankruptcy Code durchlaufen hat, also eins dieser amerikanischen Schutzschirmverfahren, um einfach diese Erfahrung mitzubringen. Ja, also es ist sicherlich auch eine Erfahrung, die wertvoll sein kann. Und wenn es einem gelingt, wie gesagt, die Emotionen ein wenig zur Seite zu lassen, dann hat man sicherlich das Richtige getan.
Ja. Erfolgreich durch Krisen navigieren. Herr Dr. Eckert, vielen Dank für die Einblicke in das Insolvenzthema. Ich hoffe, wir haben das jetzt ein Stück weit auch entmystifiziert, also aufgezeigt, dass das durchaus ein sehr planvoller Prozess sein kann, bei dem einfach unternehmerisch Optionen bestehen, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen, in eine Liquiditätssituation bringen zu können, damit man es fortführen kann.
Ich habe zu danken und wünsche noch einen guten Tag. Dankeschön.
Dr. Eckert, vielen Dank. Vielen Dank auch an all die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, wir konnten euch aufzeigen, dass das Thema Insolvenz keine Sackgasse ist. Wenn Situationen es erfordern, kann man diesen Prozess gehen, man kann ihn strukturiert gehen, man kann ihn mit der Hilfe von erfahrenen Partnern und Partnerinnen gehen und dann hat man auch die Chance, das Unternehmen wieder in sichere Fahrwasser zu bringen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.